Ja, danke. Danke, dass ich heute Morgen wieder predigen darf. Genau. Ich bin immer wieder erstaunt, was im Vorfeld der Predigt abgeht, wenn die Zeugnisse kommen, die einzelnen Beiträge, wie sich das manchmal komprimiert, wie das zusammenpasst. Und das zeigt für mich eigentlich, dass die Gemeinde mehr ist als nur der Prediger oder der Pastor oder die Vollzeitigen oder Ehrenamtlichen, sondern die Gemeinde sind wir, jeder einzelne von uns. Ich habe den Video nicht gesehen, aber ich habe mir das Plakat rausgesucht und habe das am Anfang meiner Predigt gesetzt. Gebet für Deutschland. Nur ein Kreuz hat der Deutschland. Nur ein Kreuz. Ich komme aus einer politischen Familie, mein Vater war sehr politisch engagiert. Und ich habe gemerkt, das bringt ziemlich viel Unruhe rein in meine Familie. Die einen sind CDU, die anderen sind SPD, andere KPD. Das gab immer Auseinandersetzungen. Und das Kreuz alleine, nur er hat alles für uns getan, sodass wir leben können. Wir haben das heute Morgen gehört, einige haben gesagt, wenn es Jesus nicht gegeben hätte oder wenn er uns nicht gerettet hätte, würden wir nicht hier sein. Ich wäre wahrscheinlich tot. Tot gesoffen oder umgebracht. Ne? Und Gott hat mich oder euch, uns herausgeholt aus einer traurigen Welt. Und die Herren dieser Welt gehen. Egal, wer politisch siegt, ob das nun Trump ist oder Merz oder, ich hätte beinahe Kohl gesagt, oder sonst wer. Die Herren dieser Welt gehen. Und wir haben es ja in der Geschichte, können wir es nachlesen, dass viele Diktaturen, die groß angefangen haben, mit einem riesigen, oh, und wir, an Deutschland wird die Welt genesen, sind untergegangen, weil sie einfach falsch und überzogen waren. Aber unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und du solltest dein Kreuz bei ihm machen. Weil er hat sein Kreuz schon längst bei dir gemacht. Er ist längst auf Versuchung nach dir. Egal wann und wo, es muss nicht im Gottesdienst gewesen sein, er hat dann dein Herz gebrochen. Vielleicht zu Hause bei dir, vielleicht in der stillen Zeit, während du zu Hause im Bett liegst oder dem, was weiß ich, nicht so gut drauf bist. Er hat dich gesehen und er kennt dich. Er kennt dich ganz genau. Weil du wertvoll bist. Jeder Einzelne von uns ist wertvoll. Jeder Einzelne. Ich hätte mich nicht ausgesucht, den Chaoten. Bestimmt nicht. Aber Gott hat mich ausgesucht. Er hat Ja zu mir gesagt und hat mich herausgeholt aus der Welt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Weltgriechisch Kosmos. Da ist auch noch meine Predigt drüber zu halten. Was bedeutet das, nicht von der Welt zu sein? Vater, ich bitte nicht nur für die, die du mir gegeben hast, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit ihr seid, wo ich bin. Wo ist das? Wo ist der Kosmos? Was ist damit gemeint? Wie groß ist dieses Universum? Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir alle haben ja auch durch unsere Erziehung bedingt nicht immer, sagen wir vor allem nicht, oh, ich will gehorsam sein. Manchmal ist das ein Weg, den Gott mit uns geht, durch Kleinigkeiten. Und wir lernen, gehorsam zu sein und uns selbst zu verleugnen. Unser eigenes Ich will das, ich will das und tralala, tralala, tralala. Gehorsam sein, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ich habe die Predigt wirklich lange vorbereitet. Ich hatte vorher eine ganz andere daran umgefeilt. Und dann konnte ich nachts nicht schlafen. Habe an die Gemeinde gedacht, an den Weg, den wir vielleicht noch vor uns haben. Wir sind ja schon eine gemischte Gemeinde, halb Rentner, halb nicht Rentner. Und was Gott noch mit uns vorhat. Und Gott hat mir ganz neu was aufs Herz gelegt. Und das möchte ich euch heute mitteilen. Wir alle waren einsam, verbittert, verwirrt, verführt, verdorben. Und verloren. Und Gott hat zu uns Ja gesagt und hat angefangen, uns langsam, je nach unserem eigenen Willen auch, zu verändern. Was sagt Paulus? Was ich bin, ist der Herr. Weil Gott uns verändert, weil wir bei ihm Zuflucht finden, weil wir in seine Arme liegen dürfen, weil er uns lieb hat und weil er den Mist, den wir in unserem Herzen haben und den wir erlebt haben und selber auch produziert haben, Dann nimmt er seinen Schwamm und wischt ihn weg und schenkt uns neue Kleider, weiße Kleider. Ich glaube, das ist damit gesagt, wenn die Offenbarung spricht, angetan mit weißen Kleidern, reingewaschen im Blut des Lammes. Das ist nicht Knut Adler. Jesus ist der Herr. Er allein hat Interesse an uns. Und er allein verändert uns. Ich habe uns einen Film mitgebracht, den ich vor ein paar Jahren geschnitten habe, aus mehreren Filmen zusammen, der mein Herz sehr angesprochen hat. Den würde ich euch gern zeigen. Könnt ihr es hören? Ich weiß noch, als ich mich damals bekehrt habe, hatte ich einen Vorlauf. Gott hat vorher persönlich, oder Jesus hat vorher persönlich, hat er mein Herz angesprochen. Ich war also reif wie ein Apfel. Und das geht vielen Menschen so, dass sie eine Beziehung, nicht eine Beziehung, aber ein Erlebnis mit Jesus haben und dass das der Vorlauf ist zur Bekehrung, damit Leute bereit sind, Ja zu sagen, wenn Jesus ruft. Wie viele Soldaten haben im Krieg geschrien: Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir und ich werde dir dienen. Und Gott hat geholfen, aber wie viele haben ihm gedient? Ne? Ich glaube, dass wir heute auch bei der Wahl nicht nur ein Vorrecht haben, errettet zu sein, sondern wir auch eine Verantwortung der Welt gegenüber. Und wie oft werden wir dieser Verantwortung nicht gerecht? Sophie fährt Bus, preist den Herrn. Manchmal ist es wichtig, mit Leuten in Bewegung, in Begegnung zu kommen, damit wir nicht abgeschottet sind in uns und der Gemeinde, sondern sehen, was in der Welt los ist. Und manchmal ist es auch gut, dass unser eigenes Wollen, so wie bei Diethelm, dann auch gefragt wird: Bin ich bereit, den Platz zu lassen für andere, so wie Jesus den Platz gelassen hat? Wir sind nicht gut, aber er ist gut. Und weil du all das den Unmündigen geoffenbart hast. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war unmündig. Was heißt unmündig sein? So auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Ich habe jedes Jahr im November nachgedacht, wie beende ich mein Leben? Wie mache ich dieser Situation ein Ende? Und war jedes Jahr im Frühling wieder froh, dass ich noch lebte. Ne? Aber wie viele Menschen laufen rum und sind geknechtet unter die Elemente der Welt? Und zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Unmündigen geoffenbart hast, verborgen hast. Und hast es den Unmündigen offenbart. Sind nicht viele Weise in der Gemeinde? Nicht viele, die die Welt, was in der Welt sind, sondern vielmehr Unmündige. Unmündige, diejenigen, die nichts sind vor der Welt, auf die man herabschaut und denkt: Was ist denn das für ein Chaot, mit dem will ich mal lieber nichts zu tun haben. Aber Gott hat sich nicht gescheut, Ja zu uns zu sagen. Unmündigkeit, der Begriff Unmündigkeit benennt weder einen Zustand des Nichtmündigseins oder den restlichen Status einer Person, die aus Altersgründen nicht die volle rechtliche Handlungsfähigkeit und Verantwortlichkeit oder Strafrecht hat. Ein Unmündiger, was heißt das übersetzt? Jemand, der sein eigenes Schicksal nicht selbst bestimmen kann oder will, und einen Fürsprecher braucht, einen, der für ihn Entscheidungen trifft. Ich tue mich ganz oft schwer, Entscheidungen zu treffen. Ich liege manchmal nicht oder tagelang, bin ich wach und überlege: machst du das nicht? Und ich brauche jemanden, der für mich zeigt, wo es lang geht. Ich brauche jemanden, der sagt: Den Weg geh und den Weg bleib. Ich wäre heute nicht das, was ich bin. Egal, was es ist, als Pastor oder als Jugendbildungsreferent. Ich habe vorher meine Kämpfe gehabt, könnte meine Frau fragen. Und ich war jedes Mal drauf und dran, dass meine Frau mal zu mir gesagt hat: So kenne ich dich gar nicht. Ne? Wenn wir verwoben sind in dieser Welt, ist ein Ende. Aber er hat uns herausgeführt aus der Welt. Was macht eine mündige Gemeinde aus? Was zeichnet uns als Gemeinde aus? Griechisch Ekklesia. Was heißt Ekklesia? Das Wurzelwort ist das Wort Kaleo, rufen, Ekklesia, die herausgerufen sind aus der Welt, herausgepickt aus der Welt. Und die Welt erkennt uns nicht sofort. Nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich gedacht: Wow, was ist hier denn los? Mit einmal habe ich begriffen, da gibt es noch eine andere Welt, in der viel mehr los ist, nämlich die Welt der Gemeinde. Einfach ausgedrückt besteht die unsichtbare Kirche, die wahre Kirche, aus denen, die nicht nur äußerlich, sondern innerlich vom Heiligen Geist gerufen werden. Ans Herz gepocht und gesagt: Komm, komm nach Hause, komm in mein Reich, komm an meinen Thron. Gottes Gnade. Was macht eine mündige Gemeinde aus? Gucken wir uns an. Es geht in erster Linie um Jesus. Es geht nicht darum, was müssen wir noch machen, was muss verschönert werden. Ich weiß nicht, ob er solche Gemeinden kennt. Es geht um Jesus. Es geht allein um Jesus, um jeden Einzelnen und um Jesus. Denn wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, sagt Jesus, bin ich mitten unter ihnen. Hi, Jesus. Weil Jesus in uns wohnt. Das heißt, ein kleines Gefäß zündet das andere an und bumm, explodiert es. Wir sind versammelt in Jesu Namen, weil er mitten unter uns ist. Ich weiß nicht, wie Gott das macht. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, dass er auch zu jedem Einzelnen sprechen kann. Und dass er uns trotzdem zusammenführt in die Gemeinschaft wie ein Schafherde und uns behütet. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ich habe wachgelegen, dass bin über dieses Wort Ewigkeit gestolpert, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ich brauche also keine Angst haben, dass ich irgendwann mal nicht mehr im Glauben bin, weil ich zu blöd bin, gewisse Sachen kapiert zu haben, sondern dass der Heilige Geist bei uns ist in Ewigkeit. In Ewigkeit. Das ist der Fürsprecher, der Tröster. Was heißt das? Jemand, der durch seine Fürsprache jemand anders Interessen und Wünsche vertritt. Gott vertritt seine Wünsche in uns. Und der Heilige Geist vertritt unsere Wünsche bei Gott. Eine Wechselbeziehung, die einander bedingt. Auf Schweizerisch Rechtsanwalt. Der Heilige Geist, Hebräisch Ruach. Was heißt Ruach? Wind. Mir ist klar geworden, als die Apostel versammelt waren, das Haus wie von einem Sturm erfüllt worden ist, was dieses leise, sanfte Säuseln des Heiligen Geistes, was an dem Tag in meinem Sturm gekommen ist. Und sie sprachen alle in neuen Sprachen. Ich habe euch das beim letzten Mal schon erzählt, als ich das gelesen habe, ich gesagt, Herr, das will ich auch haben. Und habe es dann auch bekommen. Gott kommt zu uns und füllt uns mit seinem Geist. Weil er möchte, dass wir überfließend werden. Lateinisch Paracletos, das ist der Fürsprecher, der Tröster, der Beistand, der Beigerufene, der Helfer, der Stellvertreter, der Eingeladene, der Sachverwalter oder der Advocatus. Was macht laut Bibel einen mündigen Christen aus? Und jetzt kommt es, wo ich sage, wer bin ich eigentlich, dass ich hier stehe und euch anpreache? Wer bin ich, dass ich das Wort Gottes mitteile und euch sage, was die Bibel sagt, wie wir leben sollen? Wo ich selber lernen muss, danach zu leben. Ich bin noch lange nicht da, wo ich glaube, Gott einen jeden Christen haben möchte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Er hat es zu den 11 gesagt, oder zu den 12. Hat er gesagt, ich bitte nicht allein für die, sondern die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das ist das Wort Logos, das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes. Das heißt, jeder von uns kann sich damit eins machen, kann sagen, ich glaube an die Bibel, ich glaube an das, was Gott sagt. Und dann kann er Gott bitten, dass er, und da sehe ich mich an erster Stelle, weil ich hier stehe und predige, dass ich auch die Werke tue, die er getan hat. Da bin ich meilenweit von entfernt, ich sage es ganz ehrlich. Das sind so viele Wünsche und Gedanken in mir, die denen im Wege stehen, die weg müssen, damit der Heilige Geist durch mich wirken kann. Damit ich für Leute beten kann und die werden gesund. Damit Leute, wenn ich ihnen mitteile, die errettet werden. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Logos. Das Logos aber aus dem Rema, das persönlich an dich gesprochene Wort Gottes. Dass wenn wir mit Menschen reden, der Heilige Geist uns befähigt, das zu sagen, was die Leute gerade dran ist. Und nicht irgendwie bla 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 bla, du bist Glauben und blablabla. So wie die Vollblut-Evangelisten das machen. Ne? Wort Gottes rauf, Wort Gottes runter und du musst und machen und tun. Nein, es ist das Rema, das persönlich von Jesus durch dich für die Person gegebene Wort Gottes. Dass sie erkennen, dass es einen Gott gibt. Dass sie Buße tun und dass sie errettet werden und neues Leben bekommen. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. In meinem Namen, nicht im Namen Jesus, sondern durch den Geist und das Wollen Jesus, stellvertretend für Jesus. Das ist wie, wenn ich einen Erbschein habe, dann ist der Erbschein durch den, der mir vererbt hat, erst gültig. Und nicht, weil der Name draufsteht. Es geht nicht um das, oh, im Namen Jesus bitten wir dich jetzt um 2 Millionen Euro auf den nächsten Lotto. Es geht nicht darum, es geht darum, was würde Jesus jetzt tun, sagen, wie würde er handeln. Wer irgendetwas bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Mama mia, Gott mitten unter uns. Wenn ihr irgendetwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und bitte Gott wirklich um diese Klarheit, was das für euch bedeutet. Was beten wir? Was wollen wir? Ich habe mir seit 1 oder 2 Jahren angewöhnt, nicht mehr so viel zu reden, wenn ich abends bete, nicht mein ganzes Herz auszuschütten. Das ist auch wichtig, und sagen, oh Gott, das möchte ich noch. Und da musst du was verändern. Und das muss, wenn ich bete, das Vater unser. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und wenn wir das von Herzen meinen, dann sind wir auf Gottes Seite. Wenn er mich liebt, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachverwalter, den Tröster geben, den Heiligen Geist. Wir sind errettet. Gott hat uns herausgerufen. Wir sind in der Gemeinde. Und danach? Was machen wir denn die restliche Zeit hier auf der Erde? Jeden Tag dankbar sein, dass wir errettet sind? Können wir. Aber es gibt noch viel mehr, was getan werden muss. Und viel mehr, was durch die Gemeinde getan werden muss. Und nicht nur für uns getan werden muss, sondern für Menschen, die draußen sind und die hören müssen, dass es einen Gott gibt. Wir sind nicht nur sein Leib, wir sind sein verlängerter Arm. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Er in uns will zur Geltung kommen. Und das bedeutet, dass wenn er in uns zur Geltung kommen will, Knut kleiner werden muss. Hört er mich nur? Also ich muss mehr oder weniger verschwinden. Das ist nicht einfach. Hi, grüß dich. Sondern das bedeutet einen Kampf. Das bedeutet, dass ich mal auf das eine oder andere verzichten muss und mehr mich zurückziehen muss oder mehr spazieren gehen muss und Gott suchen muss, dass er zu mir sprechen kann. Ich muss abgeben und muss von ihm nehmen. Dass dieser bei euch sei in Ewigkeit, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie kennt ihn nicht. Erstaunlich, oder? Gott hat uns seinen Geist gegeben, auch in einer neuen Sprache, hat uns herausgenommen aus der Welt und wir leben unser Leben mit ihm. Und die Welt versteht das nicht. Die denken, was für Idioten. Die gehen schon wieder am Sonntagmorgen in den Gottesdienst. Wozu? Wozu? Da kann man auch schön eine 5 Grad sein lassen. Wozu, die Idioten? Guckt euch auch mal an, mit wem ihr alles zusammen seid. Sind das eure Freunde? Hättet ihr euch die ausgesucht? Nee, hätten wir nicht. Aber Gott hat sie ausgesucht. Er hat sie an unsere Seite gestellt. Und er weiß, was er macht. Ihr aber kennt ihn, wir kennen ihn und er bleibt euch. Und das Geheimnis ist, der Heilige Geist wird in uns sein. Da fehlen mir die Worte. Was macht einen mündigen Christen aus? Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Mündige Gemeinde, ein Gottesdienst ist Ermutigung zur Jüngerschaft. Was heißt Jünger? Was? Was? Nein. Was heißt Jünger? Matiti, Schüler, Auszubildender. Machet hin zu Jüngern alle Nationen. Bildet sie aus. Bildet sie aus. macht sie zu Schülern. Und ein Schüler ist nicht über seinen Meister, aber das nur nebenbei. Macht sie zu Jüngern, dass sie lernen, wie er zu leben hat. Jesus ist unser Meister und er hat gesagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und nehmet auf euch mein Joch und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen und lernet von mir. Lernet von mir. Was macht ein Auszubildender? Hobeln, sägen, Bier holen. Hey Stift, hol mir mal eine Pulle Bier, hat Schröder gesagt. Ein Stift ordnet sich unter, weil er will seine Ausbildungsstätte nicht verlieren. Ein Stift hört auf das, was der Meister sagt. Ein Stift lernt, was der Meister tut. Und ein Stift tut das, was der Meister sagt. Tut das, was der Meister sagt. Denn mein Joch, sagt Jesus, ist sanft und meine Last ist leicht. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Dieses Unausgewogene in uns, diese Seele, die immer so krampfhaft, oh, das möchte ich noch haben und da könnte ich noch und das, tausend Sachen fallen einem ein, was man noch machen könnte, haben könnte, wollen könnte. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Sich zurücklehnen und zu wissen, alles ist in seiner Hand. Preist den Herrn. Mühselig und beladen, das griechische Wort heißt arbeitend, kopia, und beladen, fortizido. Ich habe mal früher gedacht, die mühselig und beladen sind diejenigen, die seelisch so ein bisschen daneben liegen. Mensch, du bist ja ganz schön beladen, mein lieber Auto. Das ist aber nicht so. Mühselig und beladen vom Wort Gottes hat einen ganz anderen Charakter oder einen etwas überbordenden Charakter. Sich übermüdet fühlen. Und wer fühlt das nicht manchmal? Und man kann zur Ruhe kommen, man kann zu Jesus kommen und sein Joch auf uns nehmen. In etwas verwickelt sein. In was sind wir verwickelt? Familienbande, arbeitsmäßig, Freunde, verwickelt in etwas. Hart arbeiten und müde und beladen mit religiösen Zeremonien überladen. Das ist die original griechische Übersetzung Lord Strong's. Das heißt, Jesus wusste schon, warum er das sagt zu den Juden. Ihr seid religiös überladen mit euren ganzen Zeremonien, die ihr macht. Hier eine Turteltaube, da noch irgendwas und Stier und machen. Zeremoniell überladen. Kommt zu mir und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das war damals ein ganz anderen Klang, wenn Jesus das sagt. Deswegen wurde er auch angefeindet von den Pharisäern. Und jetzt kommt das, was für mich meiner Meinung nach eine mündige Gemeinde ausmacht. Und er hat die einen gegeben. Er hat sie gegeben. Er hat sie gegeben. Er hat sie ausgebildet. Er hat sie ausgefüllt. Er hat sie gegeben als Apostel, als Propheten, als Evangelisten, als Hirten und Lehrer, damit zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, darin Gott sie berufen hat. Schauen wir uns das mal an, er hat eingegeben als Hirten. Eine Gemeinde ohne Hirten, ziemlich orientierungslos. Der Lehrer sagt das, der Evangelist sagt das und der Apostel sagt, nee, unsere Gemeinde gar nicht, erstmal die Gemeinde. Eine Gemeinde braucht Hirten. Und ein Hirtenherz und sucht Leute in der Gemeinde, die er weiterbilden kann als Hirte. Bei uns in der Gemeinde ist nur einmal ein Fremdpastor gewesen, den wir eingekauft hatten. Ansonsten kommen alle Pastoren aus unserer eigenen Gemeinde, die gelernt haben, im Laufe der Jahre sich das anzuschauen, was der Pastor gemacht, getan, gesagt hat und davon gelernt haben. Natürlich auch zur Bibelschule gegangen sind, ordiniert worden sind, aber wir haben gelernt von dem, was uns vorgegeben worden ist in der Gemeinde und darüber hinaus. Propheten, einige von uns oder von euch waren auf einem Prophetenseminar. Ein Prophet lernt, auf die Stimme Gottes zu hören, lernt zu unterscheiden, ist das jetzt mein Gedanke, ist das Gottes Gedanke, ist der für die Gemeinde, ist der eher für mich? Er lernt das langsam und sicher und lernt auch dann den Mund aufzumachen, wenn Gott reden will. Ich bin dankbar für Propheten, weil Propheten sagen, wie es uns geht und wohin wir gehen sollen. Das hat ein Hirte oft nicht im Blick. Er sorgt sich um die Schafe, um die Belange der Schafe. Welches Schaf muss geschert werden? Welches Schaf muss gefüttert werden? Welches Schaf muss umarmt werden? Ihr seht schon, Propheten sind wichtig, Hirten sind wichtig und Apostel sind wichtig. Was ist ein Apostel? Was ist ein Apostel? Das ist ja so ein Riesending für uns. Oh, ein Apostel. Was heißt Apostel? Was? Ein Bote? Nein, aber kommt dem schon sehr nah. Gesandter. Apostel. Gesandter. Von Jesus mit der Verkündigung des Evangeliums vertraut. Propheten, Apostel, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Alle fünf Dienste sind perfekt aufeinander abgestimmt für eine Gemeinde. Wenn ein Evangelist eine Gemeinde leiten würde, würden wir heute Morgen nicht sitzen. Wir wären irgendwo draußen und würden Straßenevangelisation machen. Ne, Elke, da wird das Herz doch warm. Ne? Aber wäre das für jeden was? Leute, die sich frisch entschieden haben, die brauchen keinen Evangelisten. Die brauchen Seelsorger und Hirten. Jemand, der sich um sie kümmert und ihnen hilft, das Alte aus der Welt wieder heile zu machen. Und Lehrer, wir brauchen Lehrer. Ein Pastor hat oft die Lehrer nicht so im Blick, weil er sich mehr um die Belange der Gemeinde kümmert. Was brauchen meine Schafe heute? Welche Futter gebe ich ihnen? Ein Lehrer denkt, halt, da steht doch das und das und das zusammengeführt, machen wir mal ein Bündel draus, da haben wir schon mal was. Ne? Wir brauchen uns und wir brauchen das in jeder Gemeinde. Und je mehr wir von diesen Leuten haben, die sich haben rufen lassen und zurüsten lassen, desto besser wird es von der Gemeinde gehen. Und der Evangelist sagt immer, ne, Leute, jetzt aber raus. Die da draußen sollen das Wort Gottes hören. So kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber durch die Lehre Christi, durch das Rema. Apostel, wo hat Jesus Apostel benannt? Im hochpriesterlichen Gebet sagt er, wie du mich in die Welt gesandt hast, Apostello. Wie du mich, Apostello, hast, habe ich auch sie in die Welt, Apostello. Gesandt. Wie du mich gesandt hast, habe ich auch sie genannt. Also wenn ich mir das vorstelle, dass Jesus das so auf die einzelnen Personen sagt und für sich selber auch, dass er Apostello ist, gesandt ist und somit ein Apostel ist, ein Gesandter ist und dass wir das auch sein können, da stecke ich meinen Finger aber gerne in die Steckdose und lass mich aufladen. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich nicht mehr Knut Adler. Aber nicht allein für die bitte ich, für die 12, sondern auch für die durch ihr Wort, und da steht Logos, das geschriebene Wort Gottes, die Bibel. Nicht persönlich hat Gott zu mir gesprochen, das auch, das ist auch wichtig, ganz wichtig. Aber hier geht es erstmal nur um das beständige Wort Gottes. Was steht drin, was möchte Gott uns sagen? Sondern auch durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit sie in uns eins seien. Dass die Welt glaube, dass du mich gesandt, Apostello, hast. Ich möchte Apostel auch nicht zu niedrig machen. Von Jesus gesandt sein, von ihm persönlich gesandt sein, das ist schon eine Herausforderung. Und das muss wirklich hundertprozentig von Gott kommen. Nicht so sagen, ja, ich habe schon vier Gemeinden unter mir, ich bin jetzt ein Apostel. Hat damit gar nichts zu tun. Apostel heißt von Jesus selbst gesandt, ausgesandt zu sein. Und dann kannst du drei Gemeindemitglieder haben oder 500, das ist total egal, oder 5000, 50.000. Du musst gesandt sein von Jesus. Du musst wissen, dass Jesus dich sendet. Nicht aus meiner eigenen Meinung, oh, ich wäre so gern Apostel. Ja, bleib mal ein paar Jahre in der Gemeinde, mal gucken. Ja, und dann da die Gemeinde, und knüpfe ich auch mal Kontakte. Ich mache einen größeren Haufen und ich bin ein Apostel in Christo. Nee, Apostel durch Jesus gesandt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch und die, die durch euer Wort an mich glauben werden. Wer mir dienen will, folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das hat mein Jugendleiter zu mir gesagt, Georg Taubmann. Wer mehr dienen will, folgt mir nach. Und wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Er ist dann nach Afghanistan gegangen. Wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Ich habe immer gedacht, was macht der in Afghanistan? Ne? Er lässt jetzt die Jugendgruppe allein. Wir bekommen einen neuen Jugendleiter oder jemanden, der meint Jugendleiter sein. Der beste Jugendleiter ist in Afghanistan. Warum? Warum? Ich habe lange Jahre damit gehadert, bis ich vom Landesjugendwerk den Dienst Mission Alive übernommen habe, mich ein bisschen mehr um Mission gekümmert habe. Und ich habe nachts einen Traum gehabt. Ich habe geträumt, dass Georg in einem großen, mehr oder weniger mittelalterlichen Saal ist und dass er Lobpreis macht. Und dann ging der Blick raus aus dem Saal und man sah Kabul total zerstört. Total zerstört, so wie es in den Medien ja war. Dann ging der Blick wieder zurück in den Raum. Man sah Jesus wieder frohlockend, man sah Georg wieder frohlockend anbeten und viele andere mit ihm. Und der Blick ging raus aus Kabul und alle Märkte waren voller Leben. Mädchen, Jungen gingen wieder zur Schule. Und ich war erstaunt. Ich habe gedacht, Mensch, Gott nimmt mich hier mit hinein in das, was er in Kabul tut. Ich bin ein paar Jahre später nach Kabul gefahren, habe mir das Ganze angeguckt. Und als dann die Mädchen und Jungen, kleine junge Mädchen, zusammen zur Schule gegangen sind, mich total gefreut. War ja lange Jahre verboten, heute wahrscheinlich wieder. Aber Gott hat ein offenes Zeitfenster für Kabul gegeben. Und Georg war mittendrin. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern, zu Lernenden, die bereit sind, von mir zu lernen und ihr Leben zu verändern. Das macht Gemeinde aus. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum muss man sich taufen lassen? Ich bin doch als Kind schon getauft. Das reicht doch. Nee. Mit Christus gestorben, durch die Taufe und mit Christus auferstanden zum neuen Leben. Getauft sein heißt, du bist mit Christus in den Tod, ins Wasser gegangen. Benetzt. Und eine Leiche, die nicht begraben wird, was macht die? Die stinkt, weil sie vermodert. Das heißt, die Taufe, finde ich jedenfalls, ist enorm wichtig. Das ist der nächste Glaubensschritt, den du gehen sollst, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Mit Christus gestorben, mit Christus begraben durch die Taufe und mit Christus auferstanden. Das macht Sinn. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist dann wieder die Aufgabe des Predigers. Lehrt sie halten oder des Hauskreisleiters oder was auch immer sich eine Gemeinschaft hat. Lehrt sie halten alles. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende des Zeitalters, des Äon. Das war meine Intention an euch. Sind wir so eine Gemeinde? Sind wir Jünger? Wirklich meine Frage. Meine Frage an mich. Bin ich Jünger oder habe ich mich nur bekehrt vor 40 Jahren und mache ein bisschen Bongo spielen und predige ab und zu mal und das reicht mir dann auch? Oder bin ich ein Jünger? Lerne ich von Jesus, obwohl ich schon Rentner bin. Und ich habe das im Landesjugendwerk gelernt, was es heißt, dass ich lernen muss. Weil wenn eine junge Generation vorstehst oder Jugendleitern 400 oder 500 im Jahr erzählen musst, wo vom Wort Gottes her der Hammer für ihre Jugendarbeit hängt, dann musst du schon den Finger in die Steckdose stecken, damit du aufgeladen bist. Das kannst du nicht aus eigener Kraft. Sind wir Jünger? Frage ich uns. Das muss jeder für sich selbst beantworten. Und die zweite Frage ist, machen wir zu Jüngern? Bilden wir aus? Bilden wir zukünftige Pastoren aus? Bilden wir zukünftige Lehrer aus? Bilden wir zukünftige Evangelisten aus? Bilden wir zukünftige Apostel aus, die den Ruf haben, zu gehen? Wir sind eine kleine Gemeinde. Ich habe das am Anfang vor ein paar Jahren, war es meine Predigt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat dem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und ich glaube, dass es nicht zu Ende ist, auch wenn Stefan auch schon in der Rente ist. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir daraus? Was sind unsere nächsten Schritte? Ich weiß es nicht. Ich habe meine Wünsche, meine Vorstellungen, die sage ich auch Gott, aber ich weiß es nicht. Und ich hoffe, dass Gott gnädig ist und die Gemeinde weiterleitet und führt und lenkt und nach vorne bringt. Amen.